Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleine Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, den 7. Februar 2025, gleicht im 19. Bahman 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes, herzlich willkommen zu unserem Beitrag mit uns durch Iran. Letztes Mal haben wir uns in der Provinz Golestan umgesehen und die geografischen Gegebenheiten kennengelernt. Heute zieht es uns in den Großraum Golgan, Zentrum der Provinz. Bleiben Sie bei uns. Raum Golgan liegt auf einer Fläche von 1615 Quadratkilometern auf einem weiten und fruchtbaren Land an der Grenze zu Turkmenistan. Das Klima in dieser Region ist sehr abwechslungsreich. Die Landschaft besteht aus Berg, Wald, Weideland, Ebene, Steppe, Wüste, Meer, Golf, Fluss, Lagune und Agrarland. Das Zentrum von Großraum Golgan ist die Stadt Golgan, die gleichzeitig Zentrum der Provinz Golestan ist. Die Stadt gehört den nördlichen Städten Irans an. Das Klima ist dort gemäßigt, obwohl die Sommer relativ warm und schwül werden können. Die Menschen in Golgan sprechen Farsi bzw. Persisch mit einem angenehmen Dialekt von Estar-Obod. Die Bevölkerung besteht aus verschiedenen ethnischen Gruppen, unter anderem Perser, Turkmenen, Belutschen, Kasachen, Sistanis, Deylamis, Mazandaranis, Sabzevaris, Kashmaris, Shahrudis und Bastamis. Das gegenwärtige Golgan wurde bis 1937 Estar-Abad bzw. Estar-Abad genannt. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Geschichte dieser Region. Golgan hieß in der Pahlavi-Sprache Vurkan oder Vurkane und in der griechischen Hirkan oder Hirkania Arabisch wurde sie Gurgan genannt. Gurgan gehört zu den wichtigsten Regionen im Bereich archäologischer Ausgrabungen und Forschungen. Aus den Dokumenten geht hervor, dass Gurgan eine sehr reiche und wertvolle Geschichte besitzt. Tongefäße von vor 6000 Jahren, unter anderem aus Turaintappe, zeigen, wie lange sich die Menschen und die menschliche Zivilisation hier angesiedelt hat. Anfang des 1. Jahrhunderts nach Christus war Gurgan noch ein unabhängiges Land mit Botschaftern am Hof des römischen Kaisers. Unter der Siyar-Dynastie im 4. Jahrhundert im Mondkalender war Gurgan Regierungszentrum. Die Überfälle der Mongolen und Timuris haben die alte Stadt Gurgan zerstört. Die Menschen zogen in die Stadt Estarabad, in den Wäldern an den Berghängen. Estarabad entwickelt sich aufgrund des geeigneten Klimas, der ertragreichen Erde und seine Lage aus der Route von Handelsleuten nach und nach zu einer großen Stadt, die dann später Gurgan genannt wurde. Unter den Safawiden nannte man sie Darul Mu'minin, Stadt der Gläubigen. Hier lebten zahlreiche Gelehrte und Wissenschaftler oder zogen durch. Mit dem Einzug des Islam blühte Tabaristan in den ersten Jahrhunderten zu einem Zentrum für islamische Kultur und Zivilisation auf. Die Städte Gurgan und dann Estarabad waren große Wissenschaftler ihrer Zeit beheimatet. Und Surul Ma'ali Keykavus, einer der letzten Herrscher aus dem Siyar-Herrscherhaus und Autor des wertvollen Werkes Qabusname, sowie Abdul Qadir Gurgani, Autor wichtiger Werke in der arabischen Semantik, Wortlehre und Syntax, haben eine große Rolle bei der Entwicklung der persischen und arabischen Literatur gespielt. Das Werk Qabusname wurde die Sammlung islamischer Zivilisation vor den Mongolen genannt. Auch in der Medizin spielte die Region eine bedeutende Rolle in der islamischen Welt. Zwei der bekanntesten Ärzte Irans und der Welt, Abu Sahl Masihi und Sayyid Ismail Gurgani, Autor der Enzyklopädie der Wissen der Chorasmiten, kamen aus diesem Land. Mir Damad und Mir Fendelski, zwei große Philosophen, die der islamischen Welt zur Ehre gebühren, kamen ebenfalls aus dieser Region. In der Vergangenheit führten 5 Tore in die Stadt. Sie war umgeben von einem Wall und Wachtürmen. Im Norden Gurgans hatte man vom Westen nach Norden einen dicken Wall gezogen, den Eskandar-Wall. Er sollte verhindern, dass nördliche Stämme in die Region einfallen. Der Wall wurde unter den Sassaniden errichtet, die Ruinen sind noch in der Region vorhanden. Experten für Kulturerbe meinen, dass die Hügel in dem Gebiet früher Wachtürme und Zitadellen waren, die die Stadt beschützen sollten. Der 200 Kilometer lange Wall ist das längste Architekturwerk Altpersiens und die 3. historische Mauer auf der Welt nach China und Deutschland. In historischen Schriften wird der Wall der Eskandardamm, Anushiravandamm, Firuzdamm, Morsurch und so weiter genannt.
Angesichts seiner reichen Geschichte birgt die Region auch zahlreiche wertvolle Schätze in sich. Die Großmoschee von Gurgan gehört zu den historischen Bauten der Stadt. Das Hauptgebäude wurde unter den Seldschuken im 5. und 6. Jahrhundert im Mondkalender errichtet. Heute sind nur ein Ziegelminarett und ein Minbar mit einer Tafelinschrift in Kufi-Schrift erhalten geblieben. Die Experten vom Gurgan-Museum meinen, dass dieses Minbar zu den 4 einzigartigen Werken dieser Art weltweit gehört. Die Schule Imadiyye ist eines der alten Schulen der Stadt, die mit ihrem besonderen Architekturstil erhalten geblieben ist. Sie wurde noch vor den Safawiden gebaut und wird heute noch genutzt. Der Nalbandon-Markt gilt als einer der Touristenattraktionen der Stadt. Ein alter Markt Gorgons, der in früheren Zeiten ein wichtiger Umschlags- und Vertriebsplatz für Waren und auch kulturelle und soziales Geistesgut galt. Noch heute spielt sich der Handel in Gorgon hauptsächlich an diesem Ort ab. Der Markt genießt eine der schönsten Architekturen im ganzen nördlichen Teil des Landes. Das Gorgon-Museum ist ebenfalls sehr sehenswert. Es besteht aus drei Abteilungen: Archäologie, Anthropologie und Grabsteinen. Von seiner Bedeutung her gilt es als das viertwichtigste Museum Irans, was die archäologischen Ausstellungsgegenstände angeht. Manche von ihnen werden auf 3000 vor Christi datiert. Die Attraktivität der Region beschränkt sich nicht auf ihre Geschichte. Die Provinz Golestan ist bedeckt mit Wäldern, grünen Weiden, Seen, Waldtieren und zahlreichen Flüssen. Alle Regionen in Golestan sind wichtig, doch der Golestan-Wald, das Naturschutzgebiet Jahan-Nama und der Nohar-Khoran-Park sind von besonderer Bedeutung. Nationalparks bieten überall auf der Welt Tieren und Vögel einen sicheren Lebensraum. Dort können sich Bäume entfalten und die Natur bietet Touristen einen erholsamen Aufenthalt. Der Golestan-Nationalpark bzw. der Golestan-Wald gehört zu den bekannten Nationalparks weltweit. Jährlich reisen Millionen Touristen auf ihrer Reise nach Mashhad durch Gorgon. Von Gorgon bis nach Mashhad sind es 560 Kilometer, etwa 40 davon führt durch Wälder von Golestan. Der Nationalpark ist 91.890 Hektar groß und liegt im Osten vom Elburz-Gebirge und im Nordosten des Landes an der Grenze zwischen den Provinzen Golestan, Semnon und Khorasan-Shomali, Nordkhorasan. Der Park besteht aus hohen Kalkfelsen bis hin zu kleineren Hügeln mit geringem Neigungswinkel. Klimatisch reiht sich die Region zwischen dem Kaspischen Meer und den trockenen Regionen im Osten ein. Daher trifft man auch unterschiedliche Klimasorten von sehr feucht bis halbtrocken an. Etwa 1000 Pflanzenarten bieten verschiedenen wilden Säugetierarten ihren Lebensraum. Rehe, Steinböcke, Böcke, Ziegen, Leoparden, braune Bären, Wölfe, Wildkatzen und andere kleinere Säugetiere leben über den Park verteilt. Auch die Vogelwelt ist hier zahlreich und abwechslungsreich vertreten, insgesamt 110 Arten. Zugvögel im Winter müsste man noch hinzuzählen. Die Flora im Park besteht aus verschiedenen Baumarten, kleineren Bäumen, Sträuchern und andere Arten. Im Park sind die Anlagen Golshan, Golestan, Golzar und Obshor mit zahlreichen Erholungsmöglichkeiten für Touristen eingerichtet worden. Von diesen Anlagen aus kann man die einzigartige Landschaft und die Tiere im Park erleben und bestaunen. Die Schönheit hier ist schwer zu beschreiben, nur so viel sei gesagt, dass die Natur hier anmutig und erholsam ist, den Geist berührt und wahrlich ein Blumengarten ist.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil.
islamischer Lebensstil.
Wir möchten heute ein weiteres Thema im Zusammenhang mit geeigneten Verhaltensregeln für einen islamischen Lebensstil behandeln, und zwar die Frage, wie spreche ich als Muslim gut und angemessen? Der Mensch kommuniziert vor allen Dingen vokal mit anderen. Es ist ein großer Segen Gottes, dass der Mensch in der Lage ist zu sprechen. Ohne diese Fähigkeit und die Sprache könnte er ja gar nicht seine Erkenntnisse und sein Wissen an andere vermitteln. Durch die Sprache kann der Mensch schnell und einfach mit anderen Kontakte anknüpfen und ihnen seine Gedanken und Gefühle mitteilen. Die Art zu sprechen ist wie eine Visitenkarte der Personalität. Deshalb führt der Islam zahllose Punkte über guten Sprechsitten an. Wir sehen an den Lehren des Islams, dass angemessenes gutes Sprechen sowohl einen guten Inhalt als auch eine gute Form des Gesprochenen voraussetzen. Der Mensch soll also auf gute Weise etwas Gutes sagen. Der Inhalt von dem, was jemand sagt, hat mit dem Wissen und der Erkenntnis des Sprechers zu tun, und der Sprecher soll sich in Form von würdigen Wörtern ausdrücken. Wörter können eine positive Bedeutung haben, neutral sein oder auch einen negativen Beigeschmack hervorrufen. Die Kunst des gelungenen Sprechens besteht darin, schön, verständlich und überzeugend zu sprechen und in einem freundlichen und höflichen Ton. Wer von uns möchte nicht gerne diese Kunst beherrschen? Die vokale Kommunikation ist eine der ganz wichtigen Kommunikationen zwischen den Menschen, aber die Zahl derjenigen, die in der Lage sind, ein ideales Gespräch zu führen, ist im Verhältnis dazu gering. Diese Fertigkeit muss man sich aneignen. Bei vielen dieser Fertigkeit kann es schnell zur Abkühlung oder sogar zum Abbruch von Beziehungen und manchmal sogar zu regelrechten Spannungen und Konflikten führen, ob in der Familie oder in der Gesellschaft. Der Koran fordert die Muslime auf, würdig und gut zu sprechen. Im Vers 83 der Sure 2 heißt es: Und redet Gutes zu den Menschen. Die Religion lehrt uns, bedacht und wohldurchdacht zu reden. Ein falsches Wort kann die Lösung eines ansonsten einfachen Problems komplizierter machen. Ein weitsichtiger Mensch wird also, bevor er zu sprechen beginnt, erst nachdenken und überlegen, was er mit dem, was er sagt, bewirken wird. Erst dann wird er überlegt und höflich etwas sagen. Imam Ali a.s. erklärt, ein gläubiger Mann, der etwas über die Zunge bringen will, denkt erst gut drüber nach. Ist es gut, dann gibt er es zu erkennen und sagt es. Und ist das schlecht, dann verbirgt er es. Durch Sprechen verständigt sich der Mensch im gesellschaftlichen Leben. Je größer eine Gemeinschaft und je weitgehender die Beziehungen sind, desto notwendiger ist es, gut zu sprechen und sich an die Höflichkeitsregeln beim Sprechen zu halten. Wer diese Fähigkeit besitzt, kommt schneller ans Ziel. Das Sprechen macht einen Großteil unserer Beziehungen aus, und in unserem Zeitalter werden laufend neue Mittel angeboten, damit der Mensch anderen eine Botschaft vermittelt oder mit ihnen spricht. Beim Sprechen drückt der Mensch Gefühle aus, zeigt seine Personalität und Kultur, und auf größerer Ebene ist das Sprechen Aushängeschild für die Kultur von Gesellschaften. Es hat mit der geistigen Reife, die der Mensch bei der Kommunikation mitbringt, zu tun, wie er spricht und inwieweit er seine Zunge unter Kontrolle hat. Daher wird immer empfohlen, die Zunge im Zaum zu halten und nur so weit, wie es nötig ist, zu sprechen. Imam Ali alaihi salam sagt, jeder, der seine Zunge beherrscht, dessen Fehler verdeckt Gott. Sicher hat jeder von uns schon einmal festgestellt, wie vorteilhaft es sein kann, die Zunge im Zaum zu halten und wie sehr unkontrolliertes Sprechen schaden kann. Es ist gefährlich, der Zunge freien Lauf zu lassen. Daher betont die islamische Lehre, dass der Mensch öfters besser schweigt. Er empfiehlt nur wenig zu reden und das Richtige und Berechtiges zu sagen. Zu den ersten Bedingungen für die Herstellung von guten Beziehungen und einer geeigneten Ausdrucksweise gehört, dass man auf Höflichkeit achtet. Wenn jemand unhöflich oder geringschätzig angesprochen wird, gerät er seelisch aus dem Gleichgewicht und dieser Zustand hindert ihn daran zu akzeptieren, was der andere ihm sagt, oder es entfacht sogar Wut und Hass in ihm. Daher ist es nötig, immer die Höflichkeit zu wahren, selbst wenn der Gegenüber dies nicht tun sollte. Der Koran führt Abraham alaihi salam als Beispiel für jemanden an, der respektvoll und zugleich logisch spricht. Als sein Onkel Azar den Propheten Abraham beleidigt und ihm laut und deutlich droht, hat er dennoch den Respekt bewahrt und zu seinem Onkel gesagt: Friede sei auf dir, ich will bei meinem Herrn um Vergebung für dich bitten, denn er ist gnädig gegenüber mir. Eine geeignete, wirksame Art zu sprechen setzt voraus, dass man schön und verständlich spricht, unangemessene Ausdrücke unterlässt und Anständiges sagt. Man soll sich milde ausdrücken, dennoch bestimmt. Eine milde Ausdrucksweise spricht auch die Gefühle des Angesprochenen an. Gott hat Moses a.s. und Aaron a.s. empfohlen, dass sie auf eine gute Weise mit dem Pharao sprechen, damit er vielleicht die Wahrheit einsieht. Der Koran sagt, dass der Prophet deshalb so erstaunlich erfolgreich war und so viele Herzen für sich gewann, weil er eine freundliche Art hatte und sich freundlich ausdrückte. Durch eine nette und behutsame Sprache kann jemand anderen auf optimale Weise die Wahrheit nahebringen. Eine freundliche Sprechweise soll ja nicht die Logik zu kurz kommen lassen. Aus dem Leben des Propheten und der Edlen aus seinem Hause wissen wir, dass sie beim Sprechen und bei Darlegung der Wahrheit und Rechtleitung der Menschen immer die guten Sitten gewahrt und höflich mit anderen gesprochen haben. Wir können sie uns als Vorbild für unseren Lebensstil nehmen. Zum Beispiel hat der Prophet immer als Erster die anderen gegrüßt. Er sprach immer mit einem Lächeln im Gesicht. Wenn jemand sich nicht gut ausdrückte und etwas Falsches sagte, hat er ihn nicht getadelt. Wo er einem Bedürftigen helfen konnte, half er, und wenn ihm das nicht möglich war, dann sprach er ihm gut zu. Er ertrug es, wenn jemand Unhöfliches zu ihm sagte. Der Prophet redete wenig, und er unterbrach niemanden beim Reden. Er rügte niemanden und hörte den anderen gut zu. Die Sprache des Propheten war tiefsinnig, schön und wohl überlegt. Er sagte kein Wort zu viel oder zu wenig. Er hütete sich von sinnlosen Worten und sprach ruhig. Alles, was er sagte, war ehrlich und aufrichtig gemeint. Und wenn er sprach, achtete er darauf, entsprechend dem Aufnahmevermögen seines Gegenübers zu sprechen. Er sprach nicht zu laut und achtete darauf, dass er niemanden verletzt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hossein Ravami mit dem Titel Ushaq, das heißt Verliebten.
اگر از دیده تحقیق به عالم نگری اگر از دیده تحقیق به عالم نگری عشق و معشوق و عاشق دل و دلدار یکی در میکده تا که در میکده من پای نهادم دیدم اهل اون جا همه مست می و هوشیار یکی است جا چون نیا تو خود همه دم نایی ما چون حقیقت نگری این همه گفتار یکیست جا جا خلق جهان با همه خلق جهان صلحم و
جهان در بر من جور اغیار و سر مرحمت یار یکی یار جور مختلف گرچه بود درد من و درمان خوش دلم زن که طبیبم یک و عطار یکیست جاو
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte.
Fezzeh Nubiye hatte schon viele Geschichten über das Unrecht der Sklavenherren ihren Leibeigenen antaten gehört. Sie war auf dem Weg zu dem Haus, in dem sie dienen sollte, und dachte wehmütig an die schöne Zeit, als ihre Mutter noch lebte. Sie grübelte über die Zukunft nach. Da riss eine freundliche Stimme sie aus ihren Gedanken. Jemand hatte sie gegrüßt. Fezzeh war sehr verwundert. Wieder hörte sie die gleiche Stimme sagen: Salam, Friede. Und dann: Ich bin Fatima. Liebes, herzlich willkommen in deinem Zuhause. Fatima nahm Fezzeh an der Hand und führte sie ins Haus hinein. Sie brachte ihr etwas zu essen und zu trinken. Fezzeh war ganz verwirrt. Dieser herzliche Gruß, diese liebevolle Behandlung. Sie konnte es kaum glauben. Fezzeh schaute auf das Gesicht von Fatima Zahra, der Tochter des Propheten, wie freundlich und entgegenkommend sie war. Während das Mädchen so in Gedanken war, nahm Zahra ihre Hand, drückte sie und sagte: Liebes, fühl dich in deinem Haus wohl. Betrachte mich als deine Schwester. Du kannst dich ein paar Tage ausruhen und danach erledige ich einen Tag lang alle Arbeit und du ruhst dich aus. Und am nächsten Tag kannst du die Sachen im Haus übernehmen und ich widme mich dem Gott dienen. Fezzeh lebte zum ersten Mal in ihrem Leben Gerechtigkeit. Sie fühlte sich wie ein Mitglied der Familie im Haus von Fatima. Oftmals hörte sie in der Nacht, wie Zahra in Gottesanbetung vertieft war, und dann konnte sie den Blick nicht von ihr abwenden. Es dauerte nicht lange und auch sie, Fezzeh, stand in der Nacht auf, nahm die Gebetswaschung vor und begann in einer Zimmerecke das Gebet zu verrichten. Fezzeh lernte viel von Zahra: Erkenntnis und Menschlichkeit, Großzügigkeit und Opferbereitschaft. Sie hörte Zahra Verse aus dem Koran vor sich her sagen, wenn sie den Weizen zu Mehl mahlte. So wurde sie immer vertrauter mit dem Koran und begann sich das Wort Gottes ins Gedächtnis einzuprägen. Und so gelangte Fezzeh dem Hause der Prophetenfamilie und Fatima Zahra bei der Arbeit half zu einem festen Glauben. Fezzeh wurde im Hause der Tochter des Propheten zu einer aufrichtigen, gottesfürchtigen Frau. Als einmal seine Söhne Hassan und Hussein krank geworden war, gelobte Ali, dass er nach ihrer Genesung 3 Tage fasten werde. Da haben auch Fatima und Fezzeh sich diesem Gelübde angeschlossen. Die Kinder wurden wieder gesund und alle im Hause begannen das Fasten. Am ersten Tag hatte Ali etwas Gerste besorgt und Fatima hatte damit einige Brotfladen gebacken. Aber als sie das Fasten am Abend brechen wollten, hörten sie einen Bedürftigen rufen: Friede euch, ihr aus dem Hause Mohammed. Ich bin Muslim und arm. Gebt mir etwas zu essen. Gott möge euch Paradiesspeisen geben. Als Ali dies hörte, gab er sein Brot dem Bedürftigen und dann reichten ihm auch alle anderen im Hause ihr Brot, Zahra, die Kinder und Fezzeh. Auch in den nächsten Tagen bat jemand vor der Tür um Hilfe, als sie zum Fastenbrechen etwas zu sich nehmen wollten. und sie gaben ihr Essen an dem einen Tag einem Waisenkind und an dem anderen einen Kriegsgefangenen. Sie taten dies Gott zuliebe. Als der Prophet Gottes kurz darauf zu Fatima kam, wurden ihm folgende Verse 8 und 9 der Sure 76 offenbart. Und sie geben Speise, die sie selber gerne gegessen hätten, aus Liebe zu ihm, dem Armen, dem Waisen und dem Gefangenen, indem sie sprechen, wir speisen euch nur Gott zuliebe. Wir wollen von euch weder Lohn noch Dank. Verse gehört zu denen, über die Gott hier spricht. Also hatte auch sie eine Stufe erreicht, auf der diese Beschreibung zutraf. Verse hat nach dem Tod von Fatime Zahra, deren Tochter Zeynab, im Haus gedient. Sie hat in einigen Abschnitten der Geschichte des Islams eine Rolle gespielt.
Eine der tapferen Frauen in der Geschichte des Islams, die zu dessen Verteidigung ihr Leben hergab, ist die ehemalige Sklavin Somaye. Somaye kam aus Abessinien und diente im Haus des Abu Huzaifa ibn al-Muraire vom Stamm der Bani Mahsum. Im Hause von Abu Huzaifa diente auch Yasir, der Sohn von Amir aus Jemen. Abu Huzaifa vermählte die sittsame Somaye mit Yasir und ließ sie frei. Yasir war ein guter Mensch. Er war rechtschaffen und ehrlich. Gott schenkte den beiden einen Sohn namens Ammar. Nachdem der Prophet seinen Aufruf zum Islam begonnen hatte, waren viele heimlich Muslim geworden. Sie verheimlichten ihren Glauben, weil sie sich vor der Misshandlung und Folter durch die mächtigen Anführer des Quraysh-Stammes fürchteten. Somaye, Yasir und ihr Sohn Ammar waren unter den ersten, die sich insgeheim zum Islam bekannten. Das Bekenntnis von Somaye und Yasir kam ans Tageslicht und die Mächtigen aus dem Stamm der Quraysh beschlossen, die beiden zu foltern, damit die anderen abgeschreckt werden. Abu Jahl und einige andere Götzendiener drangen in das Haus von Somaye und Yasir ein und setzten es in Brand. Sie legten Somaye und Yasir Ketten an und trieben sie unter Peitschenhieben und mit ihren Lanzen an einen Ort in Mekka und schlugen sie blutig. Sie erhitzten ihnen Brust, Hände und Füße. Schließlich beschwerten sie ihren Oberkörper mit einem Steinblock. Obwohl Somaye, Yasir und Ammar gefoltert wurden, blieben sie standhaft. Als der Prophet Gottes an den Ort kam, wo Yasir und Somaye unter der gleißenden Sonne von Mekka auf dem Boden lagen und trotz der großen Folterqual nicht ihren Glauben aufgaben, betete er für ihre Rettung und verhieß ihnen das Paradies. Somaye sagte zum Propheten Gottes: »Ich bezeuge, dass du fürwahr der Prophet Gottes bist und dass dein Versprechen wahr ist und eintreten wird.« Somaye war eine standhafte Frau. Sie hatte ihren Weg gewählt und keine Macht konnte ihr den Glauben an Gott, den Allmächtigen, nehmen. Jedes Mal, wenn die Folterknechte von Somaye verlangten, dass sie sich vom Islam abkehrt, damit sie sie in Ruhe lassen, wiederholte Somaye, dass sie an Recht und Wahrheit festhält. Daraufhin wurde sie noch schlimmer gequält und schließlich verlor sie das Bewusstsein. Sobald sie wieder zu sich gekommen war, wiederholte sich dasselbe. Sie wurde gefoltert, hielt stand und betete zu Gott, bis schließlich Abu Jahl, einer der Mächtigen der Quraysh, so wütend auf sie wurde, dass er sie anschrie: »Du musst unsere Götter anbeten und Mohammed beschimpfen, oder du wirst sterben.« Somaye gab eine klare Antwort und sagte, Tod dir und deinen Göttern. Da trat Abu Jahl ihr unverzögert in den Magen, aber wieder rief Somaye den einen Gott. Daraufhin versetzte ihr Abu Jahl mehrere Lanzenstiche, so dass Somaye schließlich den Märtyrertod fand. Dann tötete Abu Jahl auch ihren Ehemann Yasser. Auf diese Weise wurden Somaye und Yasser als ein gläubiges und standhaftes Ehepaar und die ersten Märtyrer des Islams in der Geschichte verewigt.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.